Ja, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben angefangen, uns mit restringierter Optimierung zu beschäftigen. Bei der unrestringierten Optimierung haben wir gesehen, dass wir Minima dadurch beschreiben können, zumindest notwendig für ein Minima ist, dass der Gradient gleich Null ist, dass es also keine Abstiegsrichtung gibt. Wenn ich an einem Punkt stehe und dieser Punkt ist so weit unten wie möglich, wir haben ein lokales Minimum, dann heißt es, es darf keine Richtung geben, in der ich mich ein Stück weit bewegen kann und lande noch ein bisschen tiefer. Das heißt, Minimum haben wir dadurch charakterisiert, dass es keine Abstiegsrichtung gibt. Keine Abstiegsrichtung geben heißt Gradient gleich Null. Und auf die Art und Weise konnten wir auch numerische Verfahren dafür herleiten, indem wir gesagt haben, wir probieren jetzt das Problem Gradient gleich Null zu lösen, statt einem Minimierungsproblem. Das Analoge möchten wir auch im restringierten Fall machen und haben uns überlegt, was bedeutet das im restringierten Fall, diese Idee, dass an einem lokalen Minima es keine Abstiegsrichtung geben darf. Das ist natürlich weiterhin richtig, auch im restringierten Fall darf es in einem lokalen Minima keine Abstiegsrichtung geben, aber es sind eben nicht mehr alle Richtungen als Abstiegsrichtungen erlaubt. Sondern wenn ich einen restringierten Fall habe, dann kann es ja sein, dass ich irgendwo an der Ecke von meinem Gebiet stehe oder stellen Sie sich ein quadratförmiges Gebiet vor und Sie stehen da irgendwo an der linken Wand des Quadrats, dann bedeutet das, dass Richtungen, die nach links führen, das könnten durchaus Abstiegsrichtungen sein. Das würde nichts daran ändern, dass Sie unter allen zulässigen Punkten vielleicht an diesem linken Wandstück gerade Ihr lokales Minimum haben. Das heißt, die Entsprechung im restringierten Fall wäre, dass es keine erlaubten, keine zulässigen Richtungen geben darf, die Abstiegsrichtungen sind. An welche Richtungen zulässig sind, das haben wir probiert, möglichst weit zu charakterisieren und haben das dadurch charakterisiert, dass wir gesagt haben, wann immer wir mit irgendeiner Folge von Punkten gegen unseren Punkt, wo wir gerade stehen, laufen, dann können wir uns ja anschauen, was ist der Limes der Richtungen, die entstanden werden von diesem Folgepunkt minus dem Punkt, wo ich stehe und das Ganze normiert auf Länge 1. Wenn dieser Richtungsvektor, wenn das konvergiert, dann sagen wir, das ist eine zulässige Richtung, also Richtungen, aus denen ich mich asymptotisch durch eine Folge einem Punkt nähern kann. Das sagen wir, sind zulässige Richtungen. Und Satz 3.17, den hatten wir schon an der Tafel, aber noch nicht bewiesen. Der sagt uns, dass mit dieser Definition von zulässigen Richtungen tatsächlich das Analogon gilt zu dieser Gradient gleich Null-Bedingung im unrestringierten Fall, wenn wir eine Funktion haben, die stetig differenzierbar ist. Und für diese Charakterisierung x im r hoch n noch irgendeine ganz beliebige Menge ist, also nichts drüber vorausgesetzt, noch nicht mal irgendwo offen, keine Glattheit, kein gar nichts vorausgesetzt, x einfach nur irgendeine Menge. Dann haben wir schon die Charakterisierung, dass wenn x-Dach in Groß X lokales Minimum ist, dann folgt schon, dass der Gradient mal alle erlaubten Richtungen größer gleich 0 ist. Das heißt, es darf keine Richtung D geben, wo hier etwas rauskommt, was kleiner 0 ist, keine Richtung D, die Abstiegsrichtungen sind. Und zwar gilt das für alle Ds, die erlaubte Richtungen sind, zulässige Richtungen sind. Und das hatten wir gerade charakterisiert durch diesen Tangentialkegel bezüglich der Menge Groß X in dem Punkt Klein X Dach. Und das waren eben gerade diese Richtungen, aus denen wir uns asymptotisch mit einer Folge nähern konnten. Der Beweis ist ganz einfach. Die Definition von dem Tangentialkegel ist gerade so gewählt, dass der Beweis hier wunderbar schön funktioniert. Also was wir zeigen müssen ist, dass, also erstmal eine formale Geschichte, wir haben diesen Tangentialkegel hier haben wir definiert als all diese Richtungen und dann das, was man dazu braucht, um den Kegel zu bekommen. Das heißt, wir haben hier drin in T groß x klein x Dach sind alle Richtungen mit Länge 1, aus denen ich mich asymptotisch nähern kann und das Ganze multipliziert mit allen positiven Konstanten. Wenn ich das hier nachrechnen möchte, dann sind mir die positiven Konstanten natürlich egal. Das heißt, was hier drin ist und keine Länge 1 hat, wenn das erfüllt mit größer gleich 0, dann kann ich durch entsprechende Umnormierung auch mit Länge 1 erfüllen. Das heißt, nachrechnen muss ich das erstmal nur für die, die die Länge gleich 1 haben. Also um das nachzurechnen, nehmen wir erstmal an, OBDA, also sei D aus T groß X klein X Dach und OBDA ist das Ding normiert. Und wir müssen nachrechnen, dass Gradient f von x transponiert d dann größer gleich 0 ist. Und was war die Definition von dem txx-Dach? Da waren bis auf die Normierung diejenigen Richtungen drin, aus denen ich mich nähern kann, asymptotisch mit einer Folge. Das heißt, wenn ich hier so ein d habe mit Norm gleich 1, dann bedeutet das, dieses d ist nach Definition Grenzwert einer Folge, mit der ich mich x-Dach angenähert habe. Also ich habe eine Folge xk, sodass xk minus x-Dach normiert gleich d ergibt und die Folge war so, dass die Folge komplett in Groß X drin liegt, sie gegen das X-Dach konvergiert und aber nicht trivial gegen X-Dach konvergiert, also jedes Folgenglied von dem X-Dach verschieden ist. Nun, wie kommen wir aus dieser Geschichte darauf, dass dann dieses D, was hier rauskommt, keine Abstiegsrichtung sein kann? Nun, wir benutzen einfach Satz von Taylor. Wir wissen ja etwas über f von xk und f von x-Dach. Wir wissen, unser f von x-Dach, also an x-Dach haben wir ein lokales Minimum in Groß X. Die xks kommen ganz, ganz nah dran an x-Dach. Das heißt, insbesondere müssen die f von xks, die können irgendwann nicht mehr kleiner sein als das f von x-Dach. Da habe ich ein lokales Minimum. Das heißt, wenn ich nur nah genug dran liege, bin ich in f von x-Dach kleiner gleich als in f von xk. Das heißt, wir wissen etwas über das Vorzeichen von f von xk minus f von x-Dach. Wir wissen, das ist größer gleich 0, zumindest für k hinreichend groß, sodass mein xk so nah dran liegt an dem x-Dach, dass ich in der Umgebung bin, wo das x-Dach dann wirklich ein Minimum ist. Ja, f von xk minus f von x-Dach, das hat was zu tun mit dem Gradienten. Da haben wir unseren Standardzusammenhang, Satz von Taylor, den wir hier immer benutzen in der Vorlesung. Also wenn wir das Ganze hier linear approximieren, unser f von xk linear Taylor approximiert um f von x-Dach herum, dann wäre f von xk ja gerade f von x-Dach plus Gradient f von x-Dach mal xk minus x-Dach plus irgendein Restglied. F von x-Dach kürzt sich weg, bleibt also stehen Gradient f von x-Dach transformiert mal xk minus x-Dach plus ein Restglied xk minus x-Dach, wobei das Restglied gerade so ist, dass es geteilt durch xk minus x-Dach noch gegen 0 gehen würde. Ja, und es bietet sich an, was wir jetzt machen mit dem ganzen Ausdruck. Wir teilen diesen Ausdruck, deswegen habe ich das gleich ein bisschen weiter nach oben geschrieben, wir teilen diesen Ausdruck durch xk minus x-Dach, dann haben wir hier schon ungefähr das stehen, worüber wir was wissen. Dann haben wir den Gradienten mit ins Spiel gebracht, xk minus x-Dach geteilt durch xk minus x-Dach konvergiert gegen d. Also dann stehen da die Ausdrücke, über die wir das wissen. Als xk minus x-Dach dabei, nehmen hier xk minus x-Dach dazu, dann bleibt das mit dem Größer gleich immer noch erhalten. Und wir sehen diese Geschichte hier, Gradient f von, also das können wir aufteilen auf den ersten Summanden, können das Gradient f von x-Dach transponiert rausziehen und dann steht der Gradient f von x-Dach transponiert mal xk minus x-Dach durch Norm xk minus x-Dach. Das würde also gerade konvergieren gegen d und dann mit dem Gradienten dabei, das konvergiert dann also gegen Gradient f von x-Dach transponiert mal d, dieser vordere Teil durch den Nenner. Und der hintere Teil, das Restglied, ist ja so, dass es gegen 0 konvergiert, auch wenn ich es noch durch den Nenner teile. Das konvergiert also einfach gegen 0. Das heißt, was wir hiermit gezeigt haben, ist, wir haben eine Folge, die konvergiert auf der einen Seite gegen diesen Ausdruck. Auf der anderen Seite ist jedes dieser Folgenelemente für hinreichend große Ks größer gleich 0. Und das bedeutet, der Grenzwert hier muss auch größer gleich 0 sein. Also das heißt, Gradient f von x-Dach transponiert mal d ist größer gleich 0. Und das war ja genau unsere Behauptung. Ja, das heißt, wir haben also eine schöne theoretische Bedingung an restringierte lokale Minima. Die ist theoretisch schön, der Beweis ist kurz. Die Mengen sind völlig, also und die, unsere Voraussetzungen sind nur das, was wir überhaupt brauchen. Also wir werden irgendwas für Differenzierbarkeit werden wir brauchen, wenn wir es mit dem Gradienten ausdrücken wollen. Ansonsten haben wir gar nichts reingebracht an Voraussetzungen. Unser Groß X ist eine allgemeine Menge, das kann irgendeine offene Menge sein, das kann aber auch eine Punktwolke sein, das kann sein, was wir möchten. Diese theoretische Charakterisierung haben wir immer. Das Problem ist natürlich, dass diese theoretische Charakterisierung, die ist numerisch ganz furchtbar schwer zu handeln. Wie wollen Sie numerisch dieses Groß Tx, klein x rausbekommen? Dafür müssten Sie in einem Punkt sagen, wie kann ich mich diesem Punkt durch Folgen von Punkten, die in meiner zulässigen Menge liegen, nähern. Das ist numerisch unglaublich schwer zu handeln und wäre erstmal nicht das, was man numerisch spontan machen würde. Also probieren wir es nochmal von der anderen Seite. Also jetzt haben wir eine schöne theoretische Charakterisierung von den lokalen Minima. Probieren wir es von der anderen Seite. Was hätten wir praktisch gemacht? Wenn wir es praktisch machen würden, dann würden wir erstmal wahrscheinlich nicht sagen, wir lassen hier jede Teilmenge zu, sondern wir würden sagen, in der Praxis haben wir typischerweise irgendwelche Restriktionen und diese Restriktionen, die haben typischerweise haben die auch irgendeine Form von Gleichung. Also wir schreiben eine Gleichung hin, die unsere Parameter erfüllen müssen oder eine Ungleichung hin, die unsere Parameter erfüllen müssen. Also die Parameter müssen zum Beispiel so sein, dass sie größer gleich 0 sind oder irgendetwas, was sich aus den Parametern ergibt, hat eine physikalische Bedeutung, muss deswegen größer gleich 0 sein. Oder wir haben eine Gesamtmasse, die nicht größer sein als, darf als das und das. Oder wir können nur Gegenstände gewisser Größe herstellen. Ab einer gewissen Größe brechen Geschichten, ab einer gewissen Größe von irgendwelchen Einheiten fliegt uns vielleicht der chemische Reaktor um die Ohren. Das heißt, wir haben typischerweise Gleichungen und Ungleichungsnebenbedingungen, die nicht verletzt sein dürfen. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu dem Fall, wie wir auch gestartet sind in dem Abschnitt und gucken uns wieder an, was würden wir denn machen, wenn wir eine spezielle Menge haben. Nämlich groß x die Form hat, da sind alle klein x drin in r hoch n, sodass irgendwelche Ungleichungen erfüllt sind. Die schreiben wir alle als solche Ungleichungen kleiner gleich 0 OBDA und irgendwelche Gleichungen gleich 0 sind. Das heißt, das g und das h sind vektorwertige Funktionen vom r hoch n in den bei g hatten wir das m und das h das p. Ja, g geht in den r hoch m. Also wir sagen, wir haben m Ungleichungen und p Gleichungen. Und die seien im Folgenden auch immer mindestens stetig differenzierbar. Nun, was hätten wir gemacht, wenn wir so etwas begegnen und wenn wir jetzt von der angewandten Seite her gekommen wären, von der numerischen Seite, wie würden wir sagen, können wir so eine Menge, die kann natürlich auch beliebig kompliziert sein, weil das g und das h beliebig komplizierte Funktionen sein können, wie würden wir probieren, so eine Funktion, so eine Menge zu handeln, solche Nebenbedingungen zu handeln? Und da wäre die naheliegende Idee, die ich wahrscheinlich mindestens einmal die Woche in der kompletten Vorlesung über gesagt habe, wenn wir Numerika ein Problem haben, was uns zu kompliziert ist, uns zu lösen, was machen wir dann? Wir ersetzen das komplizierte Problem durch ein einfacheres, angenähertes Problem. Und im schlimmsten Fall haben wir dann eben ein iteratives Verfahren, wir lösen das vereinfachte Problem, alles was drin vorkommt, Taylor-approximiert durch lineare Funktionen ersetzt, lösen das entsprechend einfachere Problem und das, was dann rauskommt, können wir immer noch als nächste Näherung nehmen für das ursprüngliche, kompliziertere Problem. Und das bietet sich hier natürlich ganz genauso an. Wir könnten ja sagen, wir linearisieren unsere Nebenbedingungen g, die ist nicht linear, da wissen wir erstmal vielleicht nicht, was wir mit machen sollen, aber wir können das g ersetzen, indem wir es linearisieren, schreiben da statt g das lineare Taylor-Polynom für g hin um irgendeinen Punkt, schreiben für h das lineare Taylor-Polynom für h hin in irgendeinem Punkt und die Zielfunktion klein f, die wir darüber über x optimieren wollen, naja, die ist vielleicht auch eine nicht-lineare Funktion, die können wir zum Beispiel auch linearisieren, schreiben wir lineares Taylor-Polynom für hin, dann hätten wir eine lineare Zielfunktion unter linearen Ungleichungsnebenbedingungen und linearen Gleichungsnebenbedingungen. Das wäre prima, das können wir zum Beispiel lösen mit dem Simplex-Verfahren. Die gibt es auch tatsächlich, die Methode. Was man außerdem machen könnte, wäre, also bei den Ungleichungsnebenbedingungen bietet es sich an, da tatsächlich nur zu linearisieren. Bei der Zielfunktion haben wir noch zwei Möglichkeiten. Wir werden die zweite verfolgen in der Vorlesung. Statt zu sagen, wir ersetzen unsere Zielfunktion durch eine lineare Zielfunktion, was dafür sorgen würde, dass unser Minimum dann automatisch immer auf dem Rand ist, wie wir es beim Simplex-Verfahren gesehen haben, könnten wir auch sagen, wir ersetzen unsere Zielfunktion durch eine quadratische Zielfunktion. Das führt ja dementsprechend, was wir beim unrestringierten im Newton-Verfahren gesehen haben. Da war ja jeder Schritt des Newton-Verfahrens, konnten wir so interpretieren, dass wir die Zielfunktion ersetzt haben durch ihr quadratisches Taylor-Polynom und dann das Minimum von dem quadratischen Taylor-Polynom genommen haben. Und tatsächlich wird das eins nochmal ein gewisser Höhepunkt der Vorlesung sein, dass wir die Verfahren herleiten, die nennt man Sequential Quadratic Programming, wo wir sagen, wir nehmen unsere nichtlineare Zielfunktion mit nichtlinearen Ungleichungen und Gleichungsrestriktionen, linearisieren die Ungleichungen und Gleichungsrestriktionen und ersetzen unser nichtlineares Zielfunktional durch ein quadratisches Zielfunktional. Damit haben wir eine quadratische Zielfunktion unter linearen Nebenbedingungen und da werden wir sehen, das ist tatsächlich auch wieder was man vernünftig lösen kann und auf die Art und Weise könnten wir also so was Ähnliches machen wie das Newton-Verfahren im unrestringierten Fall, nur eben im restringierten Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, das Naheliegende von der angewandten Seite her wäre zu sagen, wir linearisieren unsere Nebenbedingungen. Das heißt, die Idee wäre, approximiere h von x gleich 0 durch lineare Näherung. Also wenn wir hier irgendeine Graphen einer Funktion h von x gegeben haben, eine Nullmenge der Funktion h von x, dann und wir interessieren uns dafür, was in der Umgebung von so einem Punkt passiert, dann könnten wir sagen, in der Umgebung von einem Punkt ersetzen wir unser h von x gleich 0 durch die entsprechende lineare Näherung. Das heißt, wir würden das gerade in dem Punkt durch eine Tangente ersetzen. Das gleiche für g von x kleiner gleich 0. Das heißt, wenn wir eine Nebenbedingung haben, die so aussieht, nehmen wir fast die gleiche Funktion. Hier wäre g von x gleich 0 und unsere Menge wäre, also unsere erlaubte Menge, läge zum Beispiel hier, also hier auf dieser Seite, soll liegen g von x kleiner gleich 0 und wir sind hier irgendwo in einem Punkt. Dann würde die lineare Näherung würde sagen, wir ersetzen die Funktion g durch die lineare Näherung in dem Punkt. Also in dem Punkt nehmen wir die Tangente statt dem eigentlichen Funktionsgraphen und würden dann fordern, dass wir auf der entsprechenden Seite der Tangente sind. Das heißt, unsere Näherung wäre hier diese rote Halbebene zu nehmen, statt dem, was da wirklich weiß unter diesem weißen Funktionsgraphen liegen würde. Und jetzt haben wir natürlich nicht nur eine Gleichung und nicht nur eine Ungleichung. Das heißt, wir haben hier unter Umständen nicht nur ein H, sondern wir haben ganz viele Hs. Also wir haben hier ganz viele Hi's. I gleich 1 bis P. Das können wir natürlich für jedes einzelne dieser Hi's machen. Das heißt, dazu fordern, dass wir hier auf ganz, ganz vielen solchen Hyperebenen, nichtlinearen Hyperebenen, also irgendwelchen Hyperflächen im Raum liegen, sagen und auf dem Schnitt davon ersetzen wir das alles durch solche Tangentialflächen und sagen, wir sollen auf dem Schnitt von all denen liegen, also H, die linearisierten HIs sollen alle gleich 0 sein und nicht die nichtlinearen HIs. Das gleiche bei den Gs, da haben wir ja auch nicht nur einen, sondern wir haben ganz viele GJs, unter Umständen M Stück, aber hier gibt es noch eine Feinheit, denn was machen wir, also in dem Fall hier ist das ziemlich naheliegend, das mit dem GJ so zu machen. Aber was würden wir machen in dem Fall, wir sind hier mit dem G von X gleich 0, unser das ist Gebiet. Was machen wir, wenn unser zulässiger Punkt, um den wir gerade linearisieren wollen, unsere letzte iterierte des Verfahrens, was würden wir machen, wenn die hier liegen würde? Nun, wenn die hier auf dem Rand liegt, das ist klar, dann gehen wir so ähnlich vor wie bei den Hs. Was würden wir machen, wenn das hier im Innern liegt? Nun, wenn das im Hintern liegt, dann würden wir wahrscheinlich sagen, also denken Sie wieder daran, dass wir so ein iteratives Verfahren machen. Wir machen diese Linearisierung, um näher dran zu kommen an das wahre Minimum, würden aber davon ausgehen, dass wir der Linearisierung eh nur einer gewissen Umgebung trauen können. Und solange uns hier nur eine gewisse Umgebung interessiert von dem Punkt, ist diese Nebenbedingung ja noch gar nicht aktiv. Das heißt, von diesem Punkt aus darf ich mich sowieso ein Stück weit bewegen, ohne dass mich diese Nebenbedingung gj kleiner gleich 0, ohne dass die mich überhaupt interessieren muss. Das heißt, um so einen Punkt herum würden wir sagen, wir erlauben einfach alles. Das heißt, die Nebenbedingungen, die Ungleichungsnebenbedingungen, die aktiv sind, wo wir gerade auf dem Rand liegen, das machen wir also für die Js, die nicht in Ix liegen. Ix waren ja gerade diejenigen Js, für die gj von x echt kleiner ist als 0, die inaktiven Nebenbedingungen. Also für die aktiven Nebenbedingungen, wenn mein Punkt auf dem Rand liegt von der Nebenbedingung, dann ersetze ich meine nichtlineare Ungleichungsnebenbedingung durch entsprechend eine linearisierte Ungleichungsnebenbedingung. Für die Punkte, die sowieso noch einen gewissen Abstand zum Rand haben, also wenn ich hier einen Punkt habe, der gj von x echt kleiner als 0 erfüllt, ersetze ich das einfach, ja, lasse ich diese ganze Nebenbedingung einfach komplett weg. Was wäre also mit der Idee, die erlaubten Richtungen? Also angenommen, ich stehe hier in meinem Punkt x und ich frage mich, welche Richtungen sind von diesem Punkt aus erlaubt? Was wäre also die Idee, also was wäre die linearisierte Entsprechung von dem Tangentialkegel? Und das ist Definition 3.18. Zu einem klein x in groß x, jetzt immer unter der Annahme, dass das groß x gegeben ist durch diese Funktion klein g und klein h, definieren wir den linearisierten Tangentialkegel, der hängt ab von unseren Funktionen g und h, die Menge beschreiben, und von dem kleinen x als diejenigen Richtungen, die nach Linearisierung erlaubt wären. Also wenn die Linearisierung wahr wäre, welche Richtungen wären dann erlaubt? Nun, wenn ich hier sage, ich ersetze mein hi von x gleich 0 durch die entsprechende Linearisierung, dann würde das also heißen, ich ersetze mein h von x in einem Punkt, also statt, wenn ich jetzt sage, welche Richtungen wären erlaubt, dann wären die, eigentlich wären die Richtungen erlaubt, so dass wenn h von x gleich 0 ist, auch h von x plus d gleich 0 ist. Und d wäre dann entsprechend meine erlaubte Richtung. Wenn ich das Ganze jetzt ersetze durch die Linearisierung, dann wäre h von x plus d, wäre h von x plus Gradient von h an der Stelle x transponiert mal d. H von x ist ja gleich 0, der war erlaubt. Das heißt, dass h von x plus d auch erlaubt ist, wäre gerade die Bedingung, dass Gradient h mal d, dass das gleich 0 ist. Damit aus h von x gleich 0 auch in der linearen Näherung h von x plus d gleich 0 folgt. Das heißt, erlaubte Richtung für diese hi's würden bedeuten, Gradient h von x transponiert mal d, das muss gleich 0 sein. Und zwar für jede Gleichung, die wir da drin stecken haben in dem h, also für jedes der hi's muss das gelten. Dann würde in der linearisierten Näherung gelten, also in x gilt ja h von x gleich 0, und dann wäre h von x plus b zumindest in der linearisierten Näherung auch gleich 0. Das wären also Richtungen, die mir das h von x nicht auf, die mir die h-Bedingung nicht verletzen würden. Wie wäre das mit der g-Bedingung? Nun, bei der g-Bedingung hätten wir das entsprechend analoge, also wenn wir fordern würden, dass Gradient gj transponiert mal d, dass das gleich 0 ist, dann würde aus g von x gleich 0 g von x plus d gleich 0 folgen in der linearisierten Näherung. Jetzt möchten wir aber ja nicht, dass, also hieraus würde folgen, wenn das einmal aufruhigt, dass h von x plus d, das wäre ja ungefähr h von x plus Gradient hi plus Gradient hi von x transponiert d, und das wäre also gleich 0, wenn das h von x gleich 0 ist und dieses Ding hier gleich 0 ist. Entsprechend, wie wäre das an dieser Stelle hier? Unser gj von x plus d, das wäre ja gj von x plus Gradient gj von x transponiert d. Nun, unser gj von x, wenn wir in dem Bild sind, wäre gleich 0. Und wir möchten gerne, dass das gj x plus d, nein, das muss nicht gleich 0 sein, sondern das dürfte auch hier unten in dem roten Bereich drin liegen. Also das dürfte auch durchaus so sein, dass hier was rauskommt, was echt kleiner ist als 0. Damit, wenn das hier gleich 0 ist, und dann soll das hier das nur ins Negative ziehen, das heißt, hier müssen wir fordern, dass dieser Ausdruck hier kleiner gleich 0 ist. Und das aber nur dann, wenn wir in diesem Bild sind, das heißt, wenn unser j, also das i ist dabei von 1 bis p, alle Gleichungsnebenbedingungen sind wichtig. Das j ist aber nur wichtig, wenn unser Punkt da tatsächlich bei der j-Ungleichungsnebenbedingung am Rand liegt. Also wenn die Nebenbedingung nicht inaktiv ist, wenn es eine aktive Nebenbedingung ist, nur da, wo gj von x gleich 0 ist, ist das Ganze für uns relevant. Wenn das gj von x echt kleiner ist als 0, dann haben wir hier mit einem kleinen d sowieso immer noch ein bisschen Spiel und werden das kleine gleich 0 nicht verletzen. Ja, also das wäre die Idee des linearisierten Tangentialkegels. Geometrisch können Sie sich die vorstellen, dass Sie Ihr x bekommen als einen Schnitt von solchen Mengen, die auf der einen Seite von irgend so einer glatten Funktion liegen, beziehungsweise geschnitten mit Punkten, die auf einer glatten Funktion liegen, die Gleichungsnebenbedingungen auf der einen Seite von dem glatten Funktionsgraphen liegen, die entsprechenden Ungleichungsnebenbedingungen. Und wenn Sie um einen Punkt herum alles durch entsprechende Tangenten oder durch Halbebenen durch Tangenten hindurch ersetzen, dann kriegen Sie den entsprechenden linearisierten zulässige Menge, und da die Richtungen, die erlaubt sind, das gibt Ihnen gerade den linearisierten Tangentialkegel. Das ist also das, was man spontan numerisch gerne verwenden möchte und was auch zumindest auf den ersten Blick numerisch wahrscheinlich gut zu handeln ist. Denn diese Ableitungen, die können wir hinschreiben. Also typischerweise nehmen wir an in der Numerik, dass wir die Funktion, dass wir die kann uns ein Anwender geben. Typischerweise nehmen wir auch an, dass uns der Anwender auch die Ableitung geben kann. Auch das ist was Sie also können numerisch ableiten, das ist oft instabil, aber oft kann Ihnen der Anwender auch wirklich die Ableitung mitgeben oder Sie können sich die auf irgendeine Art und Weise mit ausrechnen. Das heißt, Sie haben die Ableitung mitgegeben von dem G und dem H, von der Problemstellung. Und wenn Sie die Ableitung kennen von dem G und dem H, dann ist das hier aufzustellen, ist letztlich so ein Simplex aufzustellen. Das ist ja sind ja lineare Bedingungen an das D, lineare Ungleichungsbedingungen hier an das D. Das heißt, das ist letztlich ein Simplex, den könnten Sie auf Normalform bringen. Das ist was, das können Sie im Computer wirklich handeln. Also irgendwelche Ebenen und Halbräume zu haben, das ist was, das können Sie im Computer handeln und können wahrscheinlich irgendwo vernünftig explizit damit rechnen. Die Frage ist jetzt natürlich, das, was wir da oben gemacht haben in Satz 3.17, gilt das auch für den linearisierten Tangentialkegel? Und erstmal könnten wir ja meinen, die Chancen stehen sehr gut. Was wir da oben gemacht haben in Satz 3.17, ist ja was erstmal nur lokal gilt. Also es geht ja nur darum, ist etwas ein lokales Minimum? Oder was ist erfüllt in einem lokalen Minimum? Der linearisierte Tangentialkegel ist ja auch so eine lokale Geschichte. Der linearisierte Tangentialkegel sind die Richtungen, die erlaubt sind, wenn ich mit den linearen Näherungen rechnen würde. Die linearen Näherungen sind ja ungefähr wahr, wenn ich in der Nähe meines Punktes bleibe. Ich muss nur in der Nähe meines Punktes bleiben, weil mich interessieren ja erstmal nur lokale Minima. Also von daher klingt das ja vernünftig, dass wir jetzt Satz 3.17 auch beweisen könnten, mit statt diesem T, e groß x klein x da stehen, dieses TL da stehen hätten. Also die Frage ist, haben die beiden erstmal was miteinander zu tun, was man sehen würde? Und Lemma 3.19 gibt uns zumindest einen teilweisen Zusammenhang. Also in die eine Richtung ist schon mal alles gut. Es gilt nämlich für alle klein x und groß x, dass der Tangentialkegel, so wie wir in den 3.17 definiert haben, t groß x, klein x, das ist eine Teilmenge von tl klein g, klein h, klein x. Und das beweisen wir ganz schnell, da steckt gerade diese Lokalität mit drin. Die Linearisierung gilt ja in der Nähe von dem Punkt, das mit dem Satz von Taylor, das heißt irgendwo ist, wenn mich nur das interessiert, also das Groß-T ist ja auch definiert dadurch, dass eine Folge gegen einen Punkt läuft, also auch da komme ich in die Nähe von dem einen Punkt. Das heißt, beides ist irgendwo was Lokales, dann sollte es da einen Zusammenhang geben. Beweisen wir das? Also sei D in Groß-T groß x klein x, wieder ja, der Vollständigkeit halber, also unser Groß T enthält ja nicht nur die Richtung, nicht nur die normierten Vektoren, aus denen ich mich nähern kann, sondern auch alle skalaren Vielfachen, alle positiven skalaren Vielfachen davon. Wenn wir uns das TL angucken, dann ist das TL aber auch sowas, wenn da ein D drin ist, was Länge 1 hat. Dann sind offensichtlich auch alle Vielfachen, alle positiven Vielfachen von D mit drin. Also hier sind alle Vielfachen, erfüllen das dann immer noch mit gleich 0 und das hier erfüllen, wenn das D diese Geschichte einmal erfüllt, dann erfüllen alle positiven Vielfachen von dem D das auch, dann von x. Das heißt also, wenn wir für ein D mit Länge 1 gezeigt haben, wenn es links drin ist, ist es auch rechts drin, dann ist es für alle positiven Vielfachen von dem D automatisch auch erfüllt, weil alle positiven Vielfachen von dem D sind dann auch in der linken Menge und auch in der rechten Menge drin. Also wieder OBDA, Norm D gleich 1. Ja, dann ist nach Definition von unserem Groß T, Groß X, Klein X, heißt das, es gibt eine Folge XK, so dass die XKs gegen das X konvergieren, aber alle ungleich dem X sind und xk minus x, die Richtung, aus der ich dabei komme, wenn ich diese Vektoren normiere, das gegen das d konvergiert. Jetzt ist die Frage, warum erfüllt dann das d diese Bedingungen hier? Und dann liegt es nahe, wie wir das machen. Wir setzen das D hier ein. Das heißt, statt D steht hier immer dieser Limes xk minus xdach drin. Das heißt, wir haben hier sowas stehen wie Gradient hi mal xk minus xdach. Und das sieht ja schon, also xk minus x, x hatten wir es hier genannt und nicht xdach. Also wir haben hier Gradient hi x mal x minus xk oder mal xk minus x. Und das ist ja gerade das, was bei der Taylor-Formel, bei der linearen Taylor-Formel rauskommen würde. Also das müssen wir nur anwenden. Gucken wir uns das Ganze an. Also wenn wir hier das nachrechnen wollten, dann käme da so ein Ausdruck vor, Gradient hi von x transponiert mal d. D wäre xk minus x geteilt durch die Norm xk minus x. Über diesen Ausdruck wissen wir, der konvergiert gegen Gradient hi von x transponiert mal d. Da der Limes von diesem Bruch gerade das d ist, über den Ausdruck möchten wir gerne was wissen. Der Ausdruck, der hier links steht, ist aber fast das, was wir in der Taylor-Formel hätten. Denn was hier stehen würde, ist ja ungefähr ja, gerade das, was wir hätten als Abstand von hi xk minus hi von x, dann hi xk wäre ja gerade hi von x plus Gradient hi x plus transponiert mal xk minus x, geteilt durch xk minus x wäre natürlich noch dabei. Ja, und das, was hier steht, wäre wunderbar, weil darüber wissen wir ja was. Wir wissen, die xks sind alle aus Groß X, das heißt, die Punkte hier sind zulässig, das heißt, da kennen wir das Vorzeichen. Die sind nämlich gleich 0, das Ding ist gleich 0. Das heißt, was hier steht, müsste gleich 0 sein. Das heißt, wenn das hier alles schon stimmen würden, dann würde hieraus folgen, dass der Grenzwert hier auch gleich 0 sein muss. Was brauchen wir noch, damit das Ganze wirklich rigoros stimmt? Wir müssen dieses Ungefährzeichen hier, was lineare Taylor-Näherung war, das müssen wir zu einem Gleichheitszeichen machen. Und um das zu einem Gleichheitszeichen zu machen, müssen wir einfach nur bei der linearen Taylor-Formel das Restglied mit dazu nehmen. Also ein Gleichheitszeichen hätten wir, wenn wir hier oben noch das Restglied dazu schreiben würden. Aber das Restglied ist ja so, dass es geteilt durch xk minus xdach gegen geteilt durch xk minus x gegen 0 konvergiert. Das heißt, auch mit dem Restglied ist dieses Konvergenzpfeil hier noch richtig. Das heißt, insgesamt haben wir damit gezeigt, dass der Gradient h von x transponiert mal d, dass der gleich 0 sein muss. Und das andere, lassen Sie mich vielleicht hier noch mit reinkästeln, mit dem g geht natürlich ganz genauso. Also wir können genau das gleiche Spiel, können wir hier wieder machen und schreiben eben g statt h mit rein. Also würden wir schreiben wir das einfach ab, gj von xk minus gj von x geteilt durch xk minus x ist gleich Gradient gj von x transponiert xk minus x plus Restglied xk minus x geteilt durch die Norm von xk minus x. Und genauso wie bei dem h, das hat sich ja nichts geändert, also dass wir statt hi jetzt gj schreiben, konvergiert das Ganze hier gegen Gradient gj x transponiert mal d. Und was wissen wir über die linke Seite? Nun, wir wissen, das gj von xk ist auf jeden Fall kleiner gleich 0 und das gj von x ist auf jeden Fall kleiner gleich 0. Das sieht also erstmal so aus, als wissen wir nicht viel, weil kleiner gleich 0 minus kleiner gleich 0 kann alles sein. Aber wir wissen ja noch ein bisschen mehr, denn wir hatten bei unserem linearisierten Tangentialkegel, müssen wir diese Geschichte ja nur zeigen für die j's, wo das x auf dem Rand liegt. Das heißt, die Stellen, wo das j wirklich so ist, dass gj von x echt kleiner als 0 sein kann, die sind ja sowieso gar nicht dabei in dem linearisierten Tangentialkegel. Das heißt, wir sind, wenn wir das machen, für die j's, die nicht in ix liegen. Also wenn wir hier was herleiten möchten für j's, die nicht in ix liegen, wenn das j nicht in ix liegt, heißt das, j ist aktiv, die j-Ungleichungsnebenbedingung ist aktiv in dem x. Aktiv in dem x heißt gj von x ist gleich 0. Das x liegt auf der Grenze von dem gj von x. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist nicht nur kleiner gleich 0, sondern echt gleich 0 für diese j's. Dieser Ausdruck hier, da wissen wir nicht, ob das XK, ob das da aktiv ist oder nicht, das wissen wir nicht. Kommt darauf an, wie wir uns mit der Folge genähert haben. Aber wir wissen, es ist kleiner gleich 0, weil es ja nicht zulässig ist. Das heißt, hier sind wir kleiner gleich 0 minus 0. Das heißt, wir sind insgesamt kleiner gleich 0. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Gradient J transponiert D ist tatsächlich kleiner gleich 0. Und das heißt also, wir haben zumindest eine schöne Beziehung zwischen dem Tangentialkegel, für den wir diese theoretisch schöne Charakterisierung haben, und dem linearisierten Tangentialkegel, für den wir numerisch gut handeln können, nämlich die, dass der linearisierte Tangentialkegel, der überschätzt den tatsächlichen Tangentialkegel. Das heißt, wenn Sie linearisieren, dann haben Sie unter Umständen mehr Richtungen, die Sie für erlaubt halten, als die wirklich erlaubt sind. Ja, und dann schauen wir, ob wir daraus auch ein schönes Optimalitätskriterium rausbekommen. Aber das machen wir erst nach 5 Minuten Pause und machen entsprechend um 5 vor weiter. Ja, wir haben also gesehen, die naheliegende Variante wäre es zu sagen, wir linearisieren unseren Tangentialkegel. Wir haben unsere Gleichungen, Ungleichungen, nichtlineare Bedingungen, die uns beschreiben, was erlaubt sind. Das ersetzen wir um einen Punkt herum durch entsprechend linearisierte Bedingungen und dann wissen wir, was gemäß den linearisierten Bedingungen erlaubt. Wir haben gerade gesehen, wenn wir das machen, übersetzen wir unsere erlaubten Richtungen höchstens. Die Frage ist, geht's also, tun wir das wirklich oder könnte es nicht sein, dass dieser linearisierte Tangentialkegel, dass der tatsächlich das gleiche ist wie der unlinearisierte Tangentialkegel? Und da ist die schlechte Nachricht, das ist er leider nicht. Beispiel 320, das rechnen Sie auf dem Übungsblatt selber ausführlich nach. Der linearisierte Tangentialkegel kann tatsächlich mehr sein als der nicht linearisierte Tangentialkegel. Und es gilt leider noch ein bisschen mehr. Ein einfaches Beispiel wäre, wir nehmen uns als g von x, also die beiden Ungleichungsnebenbedingungen sollen sein minus x1 minus 1 und x1 minus 1, h von x soll sein einfach gleich x2 und zwar jeweils für alle x gleich x1, x2 im R2. Also wir haben ein zweidimensionales Gebiet und wir gucken uns einmal an, dass wir dieses zweidimensionale Gebiet dadurch beschränken, dass wir fordern minus x1 minus 1 sei kleiner gleich 0, das heißt also gerade x1 ist größer gleich minus 1. Diese Bedingung hier heißt x1 minus 1 ist kleiner gleich 0, das heißt also x1 kleiner gleich 1, das heißt wir sollen mit der ersten Komponente größer minus 1 kleiner 1 sein, also minus 1 hier 1, das g von x kleiner gleich 0 schneidet uns diesen Streifen hier aus dem R2 raus, das h von x gleich x2 bedeutet h von x gleich 0 heißt x2 Komponente gleich 0. Das heißt also, das erlaubte Gebiet wäre, wenn mit diesem g und diesem h, wäre hier dieser rote eindimensionale Strich als Teilmenge des zweidimensionalen. Das wäre das zulässige Gebiet, was von diesem g und dem h beschrieben wird. Jetzt können Sie sich aber natürlich ganz schnell überlegen, dass Sie auch andere g's und h's finden würden, die Ihnen das Gleiche beschreiben. Bleiben wir bei h von x gleich x2 und nehmen als g Tilde von x gleich, machen unten das gleiche, x1 minus 1, also dass wir hier rechts schneiden wir uns immer noch hier diese Linie raus, wo x2 gleich 0 ist. Wir schneiden uns immer noch den Bereich raus, wo wir links von dieser entsprechenden Halbebene sind, aber für die linke Linie, die schneiden wir uns anders raus, die schneiden wir uns jetzt raus, indem wir sagen, wir nehmen uns so eine Funktion dritter Ordnung, so ein Polynom dritter Ordnung, x2 minus x1 plus 1 hoch 3, auch das können wir leicht zeichnen, wenn Sie sich überlegen, wo wäre das gleich 0, dann wäre also x2 gleich x1 plus 1 hoch 3, das wäre also ein Graph von x hoch 3 mit einem Minus davor, das heißt, der fängt oben an und der wäre auf minus 1 verschoben, das heißt, das sähe also so aus, dass wir hier entsprechend, ja, das sollte ich sauber zeichnen, der Nulldurchgang gerade bei minus 1 wäre. Und wir hätten also die Bedingung, dass wir dann auf dieser Seite davon liegen müssten. Und auch der würde uns offensichtlich an der Stelle, die überhaupt noch relevant ist, wo x2 gleich 0 ist, wird uns auch der einfach dafür sorgen, dass wir hier nicht weiter als minus 1 gehen könnten. Das heißt, diese beiden Mengen definieren genau dieselbe Menge. Das gilt, dass Groß X die Menge aller Klein X im R hoch N, wo g von x kleiner gleich 0 und h von x gleich 0 ist. Das ist genau die gleiche Menge wie Klein X im R hoch N, sodass g Tilde x kleiner gleich 0 ist und h Tilde x kleiner gleich 0 ist. Aber wenn Sie sich von diesen Bereichen hier die Tangentialkegel ausrechnen würden, und das können wir wieder grafisch anschaulich machen. Was wäre da der Tangentialkegel? Im Punkt nehmen wir den linken Randpunkt, also der Punkt hier. Wie sähe da der Tangentialkegel aus? Nun, der wahre Tangentialkegel wäre alle Richtungen, die entstehen, wenn ich mich mit Folgen diesem Punkt annähere. Ich kann mich ja nur entlang dieser roten Linie, die ich hier habe, dem Punkt annähern. Das heißt, die Richtung, aus dem ich komme, heißt immer, ich komme immer von rechts. Das heißt, die Richtung ist immer plus 1, in die ich gehen könnte. Also von diesem Punkt aus, der derivare Tangentialkegel enthält einfach nur die Zahl plus 1 und alle positiven, also plus 1 in x1-Richtung, 0 in x2-Richtung und alle Vielfachen von dem Vektor 1, 0 entsprechend. Dasselbe kommt raus, wenn Sie in diesem Bild hier Ihre Bedingungen linearisieren. Auch das machen wir grob Handwaving einfach nur und Sie machen es ordentlich in der Übung. Aber das sind ja alle schon lineare Nebenbedingungen, die ändern sich nicht, wenn wir sie linearisieren. Das heißt, unser wahrer Tangentialkegel, groß x, klein x, der ist tatsächlich gleich dem linearisierten Tangentialkegel in dem Bild hier oben, TLGH, klein x. Aber wenn Sie in diesem Bild hier linearisieren, auch da wieder das Ganze anschaulich gemacht. Was passiert, wenn Sie diese gelbe Funktion hier linearisieren in dem Punkt herum? Das heißt, Sie sind gerade auf diesem Scheitelpunkt der x hoch 3, der minus x hoch 3 Funktion. Wenn Sie die also ersetzen in diesem Punkt, dann haben Sie dann eine Tangente mit Steigung 0. Das heißt, Sie würden diese Bedingung, ich bin hier oben rechts von der gelben Linie, die würden Sie ersetzen durch die Bedingung, ich bin oberhalb von einer entsprechenden Tangentenlinie, die hier liegt. Und während Ihnen dieses x hoch 3 noch die rote Linie an dieser Stelle begrenzt, Sie können nicht weiter nach links laufen, ohne dass Ihnen diese gelbe Linie hier ein Stück weit nach oben geht, ist das Ganze nicht mehr der Fall. Und ich sehe gerade, Entschuldigung, lassen Sie mich das nochmal neu malen, denn ich habe ich habe hier das Vorzeichen falsch gemacht, sehe ich gerade. Also wenn wir das hier mit gleich 0 hätten, dann wäre x2 gleich x1 plus, dann wäre x2 gleich x1 plus 1 hoch 3, das heißt, Sie haben die Form von einer x hoch 3 Funktion. Und g von x gleich kleiner als 0, oder die erste Komponente kleiner gleich 0, heißt x2 minus x1 plus 1 hoch 3 kleiner gleich 0, heißt also x2 wäre kleiner gleich x1 plus 1 hoch 3. Das heißt, wir sind unten rechts von dieser x hoch 3 Funktion, die auf minus 1 verschoben wurde. Das heißt, wir sind diesen Bereich, der wird rausgenommen. Hat natürlich denselben Effekt, die rote Linie stoppt hier. Was passiert aber, wenn Sie das Ganze linearisieren würden? Wenn Sie es linearisieren in dem Punkt, ersetzen Sie es durch die Tangente. Sie wären nicht mehr kleiner gleich diesem gelben Graphen hier, sondern Sie wären kleiner gleich der waagrechten Tangente. Und kleiner gleich der waagrechten Tangente sind auch alle Punkte, die hier weiter links noch liegen, wenn Sie die rote Linie verlängern würden. Das heißt, dadurch, dass Sie es linearisieren, diese gelbe Funktion, verlieren Sie die Begrenzung an die rote Linie. Und das bedeutet, wenn Sie den linearen Tangentialkegel aufstellen, zu ihrer Menge beschrieben durch die Funktionen g tilde und h tilde, dann kriegen Sie etwas raus, was echt größer ist, nämlich gerade diese rote Linie hier noch nach links fortgesetzt. Ja, das Ganze rechnen Sie einmal ordentlich nach auf dem aktuellen Übungsblatt. Und das heißt also zwei Dinge. Zum einen ist es leider nicht so, dass der linearisierte Tangentialkegel einfach gleich dem Tangentialkegel ist. Also die Hoffnung, dass dadurch, dass beides irgendwo nur lokal operiert, dass das deswegen vielleicht auch diese Linearisierung egal sein könnte für die erlaubten Richtungen, die ist nicht der Fall. Der linearisierte Tangentialkegel, der kann definitiv zu viel sein. Zum Beispiel hier an der Stelle kann der linearisierte Tangentialkegel, da ist einfach diese Begrenzung an der einen Stelle weg. Das bedeutet natürlich, also hat das eine Auswirkung auf dieses Optimalitätskriterium und auch das sehen Sie Handwaving an dem Bild sofort. Ja, natürlich hat das Auswirkungen auf unser Optimalitätskriterium, wenn Sie sich als Zielfunktion was vorstellen, was hier nach links unendlich weit runter geht, dann macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob wir an dem Punkt annehmen, wir dürfen noch nach links gehen, dann wird es da weiter runter gehen, oder ob wir an dem Punkt annehmen, wir dürfen nicht weiter nach links runter gehen. Das heißt, wir haben keine Chance, einen Analogon zu unserem Satz, wenn wir ein Minimum haben, dann müssen wir ein lokales Minimum haben, ein lokales restringiertes Minimum haben, dann ist automatisch alle zulässigen Richtungen, alle Richtungen im Tangentialkegel dürfen dann keine Abstiegsrichtung sein. Wir haben keine Chance, dass das auch im linearisierten Tangentialkegel gilt, denn an der Stelle könnten wir ein lokales Minimum haben und es geht aber nach links weiter nach unten. Das heißt, wir haben keine Chance, unsere Bedingung auf den linearisierten Tangentialkegel zu übertragen. Noch mehr ist der Fall. Vielleicht haben Sie sich vorhin über die Notation gewundert. Warum schreiben wir für den Tangentialkegel groß x, klein x? Warum schreiben wir nicht einfach TL groß x, klein x für den linearisierten Tangentialkegel? Und auch das zeigt das Beispiel, warum. Das wäre nicht wohl definiert. Sie können an dieselbe Menge groß x denken. Wir können an dieselbe Menge groß x, diesen roten Strich hier denken, sich dafür aber verschiedene Dinge ausdenken, also verschiedene, diese Menge aber verschieden mit klein g's und klein h's beschreiben. Und je nachdem, wie Sie diese Menge mit klein g's und klein h's beschrieben haben, obwohl es die gleiche Menge ist, würde sich ein unterschiedlicher linearisierter Tangentialkegel herausgeben. Das heißt, Notation groß TL xx ist nicht oder wäre nicht wohl definiert. Das heißt, wenn wir von dem linearisierten Tangentialkegel sprechen, dann kann es immer sein, dass wir wirklich echt zu viele Richtungen mit drin haben, was ein echtes Problem ist, weil das heißt, wir denken vielleicht, es geht in die eine Richtung noch weiter bergab, obwohl es das gar nicht tut, obwohl diese Richtungen gar nicht erlaubt werden in Wahrheit. Und wir müssen immer mitschleppen, wie wir diese Menge x beschrieben haben. Es hängt nicht nur von der Menge x ab, sondern auch davon, wie wir die Menge beschrieben haben. Und natürlich ist das irgendwo ein pathologischer Fall. Kein Mensch würde diese untere Beschreibung für die Menge wählen. Aber auch da wieder, lassen Sie mich wieder daran appellieren, wenn Sie sich das in der Praxis vorstellen, dann haben Ihr g und das h haben vielleicht tausende von Komponenten, die kriegen Sie gegeben in irgendeiner Art und Weise als ein Computerprogramm zum Beispiel, die Ihnen sagen, was die in das g und das h und den Gradienten auswerten können. Das heißt, typischerweise haben Sie nicht die Möglichkeit, wirklich per Hand drauf zu gucken, dass das irgendwie ein, zwei Bedingungen im Zweidimensionalen sind und Sie können sich die grafisch aufmalen und dafür sorgen, dass Sie hier eine schöne, einfache Beschreibung wie im oberen Fall haben, sondern Sie können in der Praxis typischerweise nicht verhindern, dass Ihnen jemand sowas gibt und Sie merken es einfach nicht, weil das inmitten von Tausenden von Ungleichungen versteckt ist und es den Ingenieuren vielleicht selber gar nicht klar ist, dass da irgend so eine Art von Beschreibung mit drin ist. Ja, also das ist die schlechte Nachricht der restringierten Optimierung. Wir haben keine Chance, mit der Linearisierung der Nebenbedingungen herauszufinden, welche Richtungen überhaupt erlaubt sind und welche nicht. Nun, was machen die Mathematiker, wenn sie an einer Stelle nicht weiterkommen? Auch das ist leider, das ist also während das eine Grundrezept der Numerik, wir ersetzen die komplizierten Probleme durch die einfacheren Probleme und lösen entsprechend die einfachen Probleme. Da würde ich sagen, da sind wir stolz drauf auf diese Idee und dass wir die machen und die ist sehr erfolgreich. Das, was ich Ihnen jetzt sage, da sind wir nicht unbedingt stolz drauf, aber auch das ist was, wo wir in der Praxis kaum eine andere Wahl haben. Was machen wir, wenn wir nicht weiterkommen an einem Problem? Weil wir feststellen, der linearisierte Tangentialkegel, der sagt uns einfach nicht die Richtung, nicht alle Richtungen, die mögliche Abstiegsrichtung sein können, der überschätzt die Richtung, die möglichen Abstiegsrichtung. Das heißt, im Allgemeinen können wir Probleme, restringierte Optimierungsprobleme nicht vernünftig dadurch lösen, dass wir die Nebenbedingungen linearisieren. Jetzt wollen wir das aber so dringend, die Nebenbedingungen linearisieren, weil das ist letztlich das, was wir machen können im Computer. Nun, was ist dann die große andere Möglichkeit, die wir haben als Mathematiker? Wenn wir schon nicht alles lösen können, können wir denn wenigstens charakterisieren, was wir mit dieser Idee lösen können. Das heißt, wir definieren uns jetzt den Fall und probieren den Fall zu charakterisieren, wo das aber trotzdem geht. Das heißt, die Frage ist, ja, der linearisierte Tangentialkegel, hier hat er ja geklappt, hier hat er nicht geklappt. Dann geben wir der Sache erstmal einen Namen und sagen, wir nennen eine Bedingung sowieso, wenn sie uns garantiert, dass der linearisierte Tangentialkegel uns die richtige Vorhersage gibt, für welche Richtungen erlaubt sein sollten und welche nicht. Und dieses Namen geben von dem Fall, wo es doch funktioniert, letztlich ist es erstmal nichts anderes. Wir möchten gerne den linearisierten Tangentialkegel benutzen, der funktioniert nicht immer. Und jetzt überlegen wir uns Bedingungen, wann er funktioniert und geben dem überhaupt erstmal einen Namen und sagen, dann und dann, also wenn er funktioniert, dann nennen wir das sowieso. Und diese Sowieso-Bedingung, wann er funktioniert, die nennt man in der Optimierung, und es hat sich nicht wirklich ein deutsches Wort dafür durchgesetzt, deswegen bleibe ich da auch bei der englischen Bezeichnung, die nennt man im Englischen Constraint Qualifications. Das heißt, wir sagen, unsere Nebenbedingungen, unsere Constraints, die sind qualifiziert, die sind gut, wenn die so sind, dass der linearisierte Tangentialkegel doch vernünftig ist. Also ich sage jetzt, die Welt ist dran schuld, wenn meine Mathematik nicht funktioniert. Der linearisierte Tangentialkegel, ich will den verwenden, weil das ist letztlich das, was ich machen kann in der Anwendung. Und wenn die Aufgabe so gestellt ist, dass das funktioniert, dann sage ich, ich habe gute Nebenbedingungen. Und wenn nicht, dann habe ich schlechte Nebenbedingungen, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen oder komme vielleicht gar nicht weiter. Aber auch das ist natürlich Also ich habe das gerade so ein bisschen abschätzig formuliert. Solange wie wir da sind, ist das auch noch, es ist auch so abschätzig gemeint. Wenn ich einfach nur sage, die Welt soll das gefälligst erfüllen, habe ich damit noch keinen großen Mehrwert. Aber den Mehrwert habe ich dann, wenn ich sagen kann, okay, unter den und den vernünftig nachprüfbaren Zusatzbedingungen gelten Constraint Qualifications. Wenn ich also dem Anwender sagen kann, okay, ich kann dir vielleicht nicht jedes Optimierungsproblem lösen, aber ich kann mir dein Optimierungsproblem anschauen und ich kann dem ansehen, ob ich es lösen kann auf die Art und Weise oder nicht. Dann sind Sie schon mal einen großen Schritt weiter, dann haben Sie vielleicht nur viele große Optimierungsprobleme gelöst und nicht alle, aber dann haben Sie zumindest einigen Anwendern dabei geholfen, die Welt ein Stückchen besser gemacht. Ja, also geben wir den Sachen erstmal einen Namen, Constraint Qualifications, eine einfachste theoretische Constraint Qualification, die wir fordern könnten, wäre zu sagen, naja, es soll gefälligst das gelten, was wir hier in dem oberen Fall haben, der linearisierte Tangentialkegel, der soll gefälligst dasselbe sein wie der nicht linearisierte Tangentialkegel. Und wenn das der Fall ist, das nennt man die Bedingung groß TL GHX soll gleich sein dem nicht linearisierten Tangentialkegel, die nennt man typischerweise die sogenannte Abadie Constraint Qualification, ACQ. Naja, und dann können wir sofort den folgenden Satz, ich gebe dem keine Nummer, weil wir es gleich nochmal allgemeiner zusammenfassen, aber wir könnten jetzt sofort den folgenden Satz formulieren, also den Satz, den wir eigentlich formulieren möchten, der wäre, dass in einem Minimum x Dach in xx, das bauen wir es ruhig so auf, also in einem lokalen Minimum x Dach in x gilt Gradient f von x Dach transponiert d größer gleich 0 für alle d in groß T x, x, das wissen wir, das gilt schon. Das war unsere theoretisch saubere Aufsage mit dem nicht linearisierten Tangentialkegel. Was wir gerne hätten, ist hier den linearisierten Tangentialkegel hinzuschreiben. Dann könnten Sie, denken Sie, so etwas wie ein Abstiegsverfahren, Sie überlügen sich alle Richtungen aus dem linearisierten Tangentialkegel, die kriegen Sie im Griff im Computer und testen, dann geht es in eine der Richtungen, geht es da bergab. Und dann wissen Sie, sind Sie an einem Minimum oder nicht. Also wir hätten gerne diese Geschichte hier mit dem linearisierten Tangentialkegel. Das gilt im Allgemeinen nicht, kann nicht gelten, wie wir gerade gesehen haben an dem Beispiel. Aber wenn das hier gelten würde, in dem oberen Bild von dem Beispiel, würde es doch gelten. Also da, wo TL gleich T ist, für die Probleme, die so brav sind, dass der linearisierte Tangentialkegel einfach gleich dem Tangentialkegel ist, gilt es ja doch. Also gilt ACQ, so gilt in jedem lokalen Minimum, dass diese Geschichte gilt. Nun, und bis hierhin ist das wirklich, wir hatten eben diese Geschichte, das konnte man abschätzig formulieren, man konnte es hoffnungsvoll formulieren, bisherhin ist dieser abschätzig formulierte Teil der richtige. An der Stelle ist das nichts anderes als irgendwo eine mathematische Augenwischerei, zu sagen, wir hätten gerne, dass etwas gilt, wir wissen, das gilt nicht immer, also sagen wir einfach, wir nennen diese Bedingung sowieso, wenn es doch gilt, und schon haben wir unseren Satz bewiesen. Auf die Art und Weise können Sie Fermats letzten Satz beweisen, indem Sie sagen, Sie nennen alle Zahlen, in denen für die Fermats letzter Satz gilt, nennen Sie Harrach-Zahlen, und dann haben Sie bewiesen, für alle Harrach-Zahlen gilt Fermats letzter Satz. Das ist natürlich völlige mathematische Augenwischerei, da steckt überhaupt kein Mehrwert drin. Also bis dahin ist noch nicht viel gewonnen. Wir könnten uns aber überlegen, bevor wir dem noch ein bisschen Mehrwert wirklich geben, können wir uns überlegen, tatsächlich können wir das noch ein bisschen abschwächen. Also wir möchten gerne an der Stelle hier das T ersetzen durch das TL. Und wenn wir uns den Beweis davon nochmal angucken, und das werden wir gleich machen in dem Beweis, dann stellen wir fest, tatsächlich muss gar nicht hier TL gleich T sein, sondern es reicht, wenn etwas für die sogenannten Polarkegel gilt. Definition 322. Zu einem Kegel, der nicht leer sein soll, groß K im R hoch N, also Kegel bei uns war eine Menge, die unter positiven skalaren Vielfachen abgeschlossen ist, definieren wir den sogenannten Polarkegel als die Menge aller Vektoren v im R hoch n, die Winkel zu den Vektoren aus D mindestens 90 Grad haben. Der sogenannte Polarkegel, also geometrisch, wenn wir einen Kegel haben, nehmen wir uns das hier, nehmen wir an, hier diese weiße Menge, dann einen Strich noch dazu, das wäre unser Kegel. Nach unserer Definition muss Kegel nicht unter Addition abgeschlossen sein, das heißt, unsere Kegel können hier solche Lücken haben, die sind einfach nur unter skalaren Vielfachen abgeschlossen, also angenommen, das hier wäre unser Kegel, dann wäre der dazugehörige Polarkegel, wäre alles, was mindestens Winkel 90 Grad hat, zu allen Richtungen, die im Kegel drin sind, das heißt, ich müsste hier mindestens 90 Grad Abstand halten, dann wäre ich also ungefähr hier und ungefähr hier. Und das heißt, dieser Bereich hier, das wäre unser Polarkegel. Und wenn Sie vom Polarkegel wieder den Polarkegel nehmen würden, dann würden hier wahrscheinlich gerade die Lücken geschlossen werden, von dem man so eine Art Abschluss des ursprünglichen Kegels noch bezüglich Addition mit dazu kriegen. Ja, und dann kann man zeigen, das werden wir gleich sehen, dass tatsächlich, damit diese Aussage hier gilt, brauchen wir gar nicht, dass TL gleich T ist. Es reicht auch schon, dass der Polarkegel von TL gleich dem Polarkegel von T ist. Und das ist natürlich eine etwas schwächere Aussage, eine möglicherweise schwächere Aussage, denn wenn zwei Kegel gleich sind, sind auch die Polarkegel gleich. Die sind ja definiert durch den Kegel. Das heißt, wenn wir sagen, dass nur die Polarkegel gleich sein müssen, dann ist das unter Umständen ein bisschen weniger. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass mit dieser weißen Linie ist es das TL, ohne die weiße Linie ist es das T. Nein, andersrum, der TL ist ja immer mehr, also nehmen wir an, ohne diese weiße Linie hier wäre es das T, mit dieser weißen Linie wäre es das TL, dann würden beide sicherlich denselben Polarkegel liefern, obwohl aber der eigentliche Kegel nicht der gleiche ist. Und wir stellen gleich fest, es reicht, diesen Polarkegel zu betrachten für diese Bedingung hier. Das ist einfach ein Dreizeiler, den wir gleich hinschreiben werden, wo wir uns einfach angucken, was brauchen wir hier für diese Skalarprodukte. Deswegen gibt man auch der Bedingung Namen, also auch das ist immer noch ein Stück weit mathematische Augenwischerei, aber schon mit ein bisschen Anspruch drin. Wir geben der Bedingung, die etwas stärker, also die etwas schwächer ist, als die ganz offensichtliche Bedingung, aber immer noch ausreicht, der geben wir auch einen Namen. Und wir nennen die Bedingung, dass der linearisierte Tangentialkegel davon der Polarkegel gleich sein soll, dem Polarkegel des nicht linearisierten Tangentialkegels, die heißt Guignard Constraint Qualification, GCQ. Ja, und dann jetzt machen wir völlige mathematische Augenwäscherei und sagen, also immer wenn wir irgendwas haben, was uns mindestens B liefert, und wenn wir werden gleich zeigen, wenn wir B haben, kriegen wir immer die Aussage, die wir gerne hätten, hier unten. Alles, was uns mindestens B liefert, was uns mindestens GCQ liefert, das nennen wir eine Constraint Qualification. Also wann immer uns irgendjemand was definieren kann, aus dem zumindest die Geschichte mit den Polarkegeln folgt, dann nennen wir das eine Constraint Qualification. Also jede Bedingung, die GCQ impliziert, heißt einfach nur Constraint Qualification. CQ. Ja, also wie gesagt, bis dahin ist es mathematisch fast komplett inhaltsleer. Wir haben einfach nur die Bedingung, die wir gerne hätten, einen Namen gegeben. Fast komplett inhaltsleer, denn wir haben ja eine Bedingung hingeschrieben, wo wir zumindest nicht mit bloßem Auge gesehen haben, dass es das unten links impliziert. Das werden wir gleich noch beweisen müssen. Also hier steckt ein ganz bisschen Mathematik drin, dass wir erkannt haben, dass uns auch diese Bedingung schon reicht. Aber natürlich ist diese Bedingung in der Praxis auch völlig nicht nachprüfbar. Also wir haben keine Chance. Typischerweise haben Sie wollen den linearisierten Tangentialkegel, den wollen Sie ja deswegen nehmen, weil Sie den nicht linearisierten Tangentialkegel ja nicht vernünftig greifen können numerisch. Wenn Sie den nicht vernünftig greifen können, können Sie aber auch nicht testen, ob diese Geschichte hier stimmt. Das heißt, das ist eine Bedingung, die, da können wir sagen, wenn die gilt, dann funktioniert unser Verfahren, aber kein Anwender der Welt wird Ihnen sagen können, ob für sein Problem die Bedingung erfüllt ist, oder wenn der Anwender ankommt mit dem Problem, werden Sie ja keine Chance haben, ihm nachzurechnen, dass diese Geschichte wirklich gilt. Das heißt, mathematischen Inhalt bekommt die Sache erst dann, wenn wir vernünftig nachprüfbare Bedingungen hinschreiben können, die das hier implizieren. Also können wir irgendwie unsere Nebenbedingungen G und H, können wir denen irgendwie ansehen, ob die so sind, dass die Geschichte hier gilt oder nicht. Also wenn uns jemand dieses G und das H gibt, können wir dann sehen, sind wir dann im oberen Fall und linearisierter Tangentialkegel ist gleich dem nicht linearisierten oder zumindest die Polarkegel noch gleich, oder sind wir in dem unteren Fall, dass wir bei der Linearisierung echt Richtungen dazu bekommen, die gar keine wirklichen zulässigen Richtungen sind. Und das ist Beispiel 3.2.3. Also erstmal Teil A der Vollständigkeit halber. Mit dem Sprachgebrauch, mit der Sprache, die wir jetzt aufgebaut haben, können wir jetzt natürlich so Sätze beweisen wie ACQ ist eine CQ. Denn wenn diese Bedingung hier gilt, dann ist offensichtlich auch die Polarkegel gleich. Das ist also gerade B erfüllt. Das heißt, diese Bedingung hier wäre etwas Stärkeres als die GCQs und deswegen ist das also eine Constraint Qualification. Okay, bis hierhin ist es immer noch nichts wert. Jetzt kommt der Wert. Ich kann nämlich eine Constraint Qualification, die erste Constraint Qualification, die tatsächlich praktisch irgendwo wertvoll ist, wäre die Bedingung, dass die kleinen GIs, die sollen alle konkave Funktionen sein. Das sind ja alle Funktionen vom R hoch N nach R. Dass das konkav, haben wir in der Vorlesung nicht definiert, aber es ist eben einfach die umgekehrte Ungleichungsrichtung von dem, wie wir konvex definiert hatten. Also dass die alle konkav sind. Und zwar natürlich nur für die Is, wo die Ungleichungen aktiv sind. Also dass die, wenn wir, also die haben eine Constraint Qualification, die muss immer nur wissen, es geht immer nur um einen Punkt und um den linearisierten Tangentialkegel in dem Punkt und den nicht linearisierten Tangentialkegel in dem Punkt und alle Ungleichungen, die an dem Punkt noch nicht an der Grenze sind, die sind uns lokal sowieso egal. Das heißt, alles, was wir, die beschreiben uns überhaupt, die haben weder eine Wirkung auf den linearisierten Tangentialkegel noch auf den unlinearisierten Tangentialkegel. Wenn aber die Ungleichungen, die aktiv sind in dem Punkt, wenn die alle konkav sind, und die Gleichungen, die wir haben, wenn die alle affin linear sind, das reicht zum Beispiel, um diese Constraint Qualification zu erfüllen. Das heißt, das ist eine Constraint Qualification. Das heißt im Wesentlichen, wenn die GIs, was erstmal keine Überraschung ist, wenn die GIs schon linear sind, linear ist natürlich als Spezialfall, wo die Ungleichung mit Recht gleich erfüllt ist, dann sowohl konvex als auch konkav. Also wenn die GIs linear sind, die Hs linear sind, auch die linear dürfen natürlich auch immer sein mit Verschiebung dabei, dann ist es keine Überraschung, dass der linearisierte Tangentialkegel gleich dem nicht linearisierten Tangentialkegel ist, denn die Linearisierung ändert natürlich nichts daran. Aber die Ungleichungen dürfen eben, die müssen nicht nur linear sein, die dürfen auch noch konkav sein, dann ist das immer noch der Fall und Sie haben immer noch diese Gleichheit zwischen zumindest Polarkegel des Linearisierten gleich Polarkegel des Unlinearisierten. Und das ist etwas, was praktisch wertvoll ist, das sehen Sie den Bedingungen an. Also Gleichungsnebenbedingungen, die linear sind, ist jetzt nicht so völlig jenseits von Gut und Böse und Ungleichungsnebenbedingungen, die konkav sind, ist auch nicht jenseits von Gut und Böse. Also sobald Sie da Formeln für stehen haben, ist das was, wo Sie typischerweise nachrechnen können, ob das Ganze gilt. Das heißt, das wäre tatsächlich etwas, an dem man sehen kann, wenn das erfüllt ist, dann können wir mit dem linearisierten Tangentialkegel arbeiten, statt mit dem nicht linearisierten. Das machen Sie, das rechnen Sie nach auf dem aktuellen Übungsblatt. Dann kriegen Sie gleichzeitig ein bisschen Übung, mit den Tangentialkegeln umzugehen. Und eine weitere Bedingung, die möchte ich Ihnen noch einfach ohne Beweis nennen an der Stelle, nämlich man nimmt einen Punkt . Also auch das vielleicht erstmal so ein bisschen anschaulich, wieder in diesem Bild hier erwähnt. Was ist das Problem, was wir da an der Stelle haben? Nun, das Problem in dem oberen Bild ist alles gut. Diese Linearisierung schneiden wirklich irgendwie gut was raus. Also diese rote Linie linearisiert ändert eh nichts. Die anderen beiden schneiden an der roten Linie gut was aus. Da in dem unteren Bild war das Problem, dass die Linearisierung von dieser gelben Linie, die war ja gerade parallel zu der roten Linie. Das heißt, ohne die Linearisierung hat die gerade was weggeschnitten, mit der Linearisierung gerade nichts weggeschnitten. Und dass dieses schneidet was raus und schneidet nichts raus, dass das durch einen ganz, ganz kleinen Unterschied passieren kann. Das ist eben gerade da so, wo diese gelbe Linie, wo deren Linearisierung gerade parallel ist zu der roten Linie. Hätte ich die gelbe Linie, hätte ich die ein Stück weit verschoben, nach oben oder nach unten, und würde das als zum Rausschneiden nehmen, dann hätte die Linearisierung mir immer noch an derselben Stelle die rote Linie unterbrochen. Das heißt, das Problem ist, dass die Linearisierung von der gelben Linie und die Linearisierung von der roten Linie, die sind parallel zueinander geworden und dadurch sind diese ganzen Probleme aufgetreten. Und tatsächlich, wenn das nicht der Fall ist, auch das reicht schon als Constraint Qualification, ein Punkt klein x in groß x, den nennt man regulär, ähnlich wie wir das mit den entarteten Bedingungen hatten bei der linearen und den entarteten Ecken hatten bei der linearen Optimierung. Wenn die Gradienten der Nebenbedingungen, also Gradient Hi in der Stelle x und Gradient Gj in der Stelle x, wie üblich alle Gleichungsnebenbedingungen dabei berücksichtigt, i gleich 1 bis p, und bei den Ungleichungsnebenbedingungen aber nur die aktiven berücksichtigt. Das sind ja jeweils Vektoren im R hoch n. Und wenn die Vektoren, die da rauskommen, wenn die alle linear unabhängig sind, also insbesondere sowas wie hier in dem zweiten Bild nicht auftritt, dass da dieser gelbe, die Tangente an der gelben Linie und die Tangente an die rote Linie, dass die in dieselbe Richtung zeigen. Wenn das immer linear unabhängig ist, das heißt auch schon, das reicht auch schon als Constraint Qualification. Also die Bedingung klein x ist regulär, ist ebenfalls eine Constraint Qualification. Und da möchte ich Sie nur auf die Literatur verweisen, zum Beispiel auf das Buch von Ulbrich. Und das ist so, ja, wenn Sie so wollen, das ist einer der Gründe, warum man in der Praxis oft annimmt, also oft haben Sie in der Praxis keinen Beweis dafür bei einem praktischen Optimierungsproblem, dass eine Constraint Qualification erfüllt ist oder nicht. Aber gerade diese Geschichte hier, die nehmen Sie oft als Hinweis darauf, dass Sie sagen, naja gut, meistens werden eine Constraint Qualification erfüllt sein. Also wenn mir jemand Gleichung und Ungleichung auswürfelt und es sind nicht zu viele, es sind nicht so viele, dass irgendwo mein ganzes Gebiet sowieso zu einem Punkt zum Beispiel zusammenschrumpft. Also angenommen, alle, wenn ich in einem Punkt mir angucke, wie viele Gleichungs- und Ungleichungsnebenbedingungen müssen dann gelten. Und das sind nicht so viele, dass es überhaupt noch erlaubte Richtungen gibt. Und die sind nicht redundant in einem gewissen Sinne dabei. Die sind natürlich nicht redundant in diesem zweiten Bild, aber sie wären nach Linearisierung wären sie redundant. Das heißt, wenn die nicht so sind, dass die Gradienten in die gleiche Richtung zeigen, dann reicht das schon als Constraint Qualification. Und die Vorstellung, die man hat, die ist mathematisch nicht wirklich sauber zu greifen, aber dafür müssten Sie sich irgendwo ein stochastisches Maß oder eine Wahrscheinlichkeitsdichte drauf geben. Aber die Vorstellung, die man hat, ist, wenn man ein zufälliges Optimierungsproblem gegeben bekommt, wo quasi alles drin ausgewürfelt ist, dann wäre es ein unglaublicher Zufall, wenn wir in diesem zweiten Fall landen würden. Das heißt, wenn wir alle unsere Funktionen zum Beispiel so ein bisschen stören würden, um den Epsilon immer annehmen, wir haben sowieso immer ein bisschen Rauschen dabei, dann wäre ja gerade nur für diesen einen einzigen Rauschlevel, wo wir genau in dem Punkt sind mit der waagrechten Tangente bei der gelben Linie, wären wir in diesem zweiten Fall, sobald wir diese gelbe Linie ein ganz bisschen um den Epsilon gestört hätten, wären wir sofort raus aus dem Fall. Umgekehrt, wenn wir eine andere Bedingung hätten, könnte vielleicht ein Rauschen könnte uns genau das geben, aber das wäre dann ein Rauschlevel unter Millionen andere oder unendlich vielen anderen, die uns das nicht geben würden, sodass man sich typischerweise, das ist wirklich eine reine Heuristik, oft auch, oder also man macht es natürlich auch deswegen, wenn man keine andere Wahl hat, aber typischerweise funktioniert es auch in die Annahme, warum besonders gut funktioniert, mit dem linearisierten Tangentialkegel zu arbeiten, auch wenn man nicht weiß, dass eine Constraint Qualification gilt, ist die, dass man annimmt, dass eine Constraint Qualification nicht gilt. Ist irgendwo der pathologische Fall, dass man wirklich das Pech hatte, dass die Gradienten ausgerechnet gerade parallel waren, obwohl man typischerweise alles so ein bisschen gestört ist und ein bisschen Störung sorgt meistens dafür, dass sie was linear Unabhängiges haben. Also ein bisschen salopp gesprochen, natürlich ist es nicht mathematisch, denn wir müssten dafür irgendwo die Wahrscheinlichkeitsdichte festlegen, aber wenn Sie annehmen, Sie ziehen irgendwo aus einem Hut drei Vektoren aus dem Dreidimensionalen raus, dann würden Sie annehmen, dass der kanonische, dass Sie mit einer Wahrscheinlichkeit 1 so ziehen, dass die drei Vektoren linear unabhängig sind. Und mit vernünftigen Wahrscheinlichkeitsdichten, wenn Sie da Dinge wie das Lebesgue-Maß nehmen und die normiert beschränkte Menge oder sowas, dann haben Sie das typischerweise auch. Das linear abhängige Vektoren zu ziehen, wird eine Lebesgue-Nullmenge sein, wenn Sie das irgendwo vernünftig als Maß greifen. Und das ist typischerweise das, was man auch annehmen würde, was man in der Wirklichkeit hat. Das heißt, dass man einen nicht regulären Punkt hat, würde man annehmen, ist irgendwo der pathologische Fall. Und deswegen ist so das, was man typischerweise macht in der Mathematik, ist, wir vergessen tatsächlich das Problem zwischen linearisierten Tangentialkegel und nicht linearisierten Tangentialkegel und wir arbeiten mit dem linearisierten Tangentialkegel, haben unsere Theorie nur für den Fall, dass eine Constraint Qualification gilt, wenden unsere Verfahren aber auch dann an, wenn wir nicht wissen, ob es gilt. Und letztlich haben wir in der Optimierung ja immer den praktischen, die schöne Praxis, wir haben das Zielfunktional da, wir wissen, was der Anwender bisher macht. Wenn wir ihm einen besseren Parametersatz liefern können, als den er bisher hatte und der ist zulässig und das Zielfunktionalswert ist geringer, dann kann die Fabrik zu niedrigeren Kosten das Gleiche produzieren und dann ist der Anwender erstmal glücklich. Egal, ob wir für das Verfahren auch den theoretischen Beweis hatten oder nicht. Das heißt, in der Optimierung lohnt es sich durchaus auch Dinge zu machen, die theoretisch noch nicht hundertprozentig abgesichert sind, denn Sie können die probieren und wenn was Gutes rauskommt, hilft es dem Anwender. Ja, in jedem Fall haben wir damit gezeigt, Satz 3, 2, 4, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Diese Geschichte hier, wenn wir eine Constraint Qualification haben, dann haben wir unsere Bedingungen in der Constraint. Wenn eine Constraint Qualification gilt, dann wissen wir, zulässige Richtung bezüglich des linearisierten Tangentialkegels, zulässige Richtung dürfen keine Abstiegsrichtung sein. Also Satz 3, 2, 4. In jedem lokalen Minimum klein x Dach in x, das brav ist, also eine CQ erfüllt, gilt Gradient f von x Dach transponiert ist größer gleich 0 für alle d in TL gh x Dach. Eine Sache ist noch offen beim Beweis. Wir hatten gesagt, CQ heißt nur Polarkegel sind gleich. Und ich habe Ihnen gesagt, aber wir haben noch nicht bewiesen, dass Polarkegel gleich eben auch reicht, um hier linearisierten Tangentialkegel durch nicht linearisierten zu ersetzen. Das müssen wir noch schnell uns überlegen. Also wir wissen erstmal, das war Satz 3.17, damit sind wir gestartet. Gradient f von x transponiert d ist größer gleich 0 für alle d in t groß x, x Dach. Und das Naheliegende war deswegen zu sagen, Constraint Qualifications sind die, wo ich hier direkt t durch tl ersetzen kann. Aber wir können das natürlich auch in Polarkegel-Schreibweise übersetzen, denn dass diese Geschichte hier, dass das größer gleich 0 ist für alle d in t, das ist ja, wenn Sie sich die Definition vom Polarkegel angucken, der Polarkegel sind ja gerade diejenigen Vektoren, die mit d multipliziert kleiner gleich 0 sind. Das heißt, diese Bedingung können wir auch so interpretieren, dass minus der Gradient f von x transponiert, dass der im Polarkegel liegt von unserem txx-Dach. Also was hier steht, ist gerade äquivalent dazu, dass minus Gradient f von x-Dach transponiert d, ohne das d, das Minusgradient ist so eine Richtung, die mit jedem Ding aus dem Kegel multipliziert kleiner gleich 0 ist. Also dieses Ding ist Element von Polarkegel x, x da polar. Und dann können wir statt in dieser ersten Zeile das t durch tl zu ersetzen, können wir auch hier in dieser zweiten Zeile das t durch tl ersetzen und dann entsprechend wieder zurück. Das heißt, an der Stelle wissen wir, das Ding ist, wenn CQ gilt, das gleiche wie TL. GH x Dach, Polarkegel davon. Naja, und Minusgradient ist ein Polarkegel hiervon. Das ist eben wieder nach der Definition des Polarkegels äquivalent dazu, dass Minusgradient f von x Dach transponiert d kleiner gleich 0 ist für alle d im linearisierten Kegel. Und bis auf das Minus und den größer gleich hier, weil das ja genau die Bedingung, die wir da haben wollten. Also das bedeutet, wir haben tatsächlich unsere schöne Bedingung jetzt mit dem linearisierten Tangentialkegel nicht für alle Minima, wie wir das eigentlich gerne hätten, aber zumindest für alle braven Minima. Ja, das Ganze ist so, dass es zumindest vorstellbar ist, dass es numerisch nützlich sein kann. Also linearisierter Tangentialkegel, da stecken irgendwie nur Dinge drin, die wir numerisch in der Hand hat, Ebenen, Hyperebenen, das sind alles Dinge, die wir numerisch in den Griff kriegen. Und was ich jetzt gerne mit Ihnen noch anfangen möchte, diese Vorlesung, ist uns zu überlegen, wie wir das denn wirklich vernünftig in den Griff kriegen. Also können wir das Ganze jetzt irgendwo in ein schönes, griffiges, ja, einen schönen, griffigen Satz von Gleichung oder Ungleichung überführen, dass wir sowas haben wie, ja, im unrestringierten Fall hatten wir die Bedingung Gradient gleich 0. Auf die konnten wir zum Beispiel das Newton-Verfahren werfen. Haben wir irgendwas Ähnliches im restringierten Fall? Also das im linearisierten Tangentialkegel keine Abstiegsrichtung sein sollen. Das klingt schon mal irgendwo gut. Aber wie machen wir das jetzt wirklich im Computer? Es ist jetzt kein Problem, auf das ich zum Beispiel das Newton-Verfahren anwenden kann. Also ein Verfahren, das uns sagt, in irgendwelche Richtungen sollen keine Abstiegsrichtungen sein, das haben wir noch nicht. Und dafür werden wir das nochmal weiter umformen. Und das, was dann rauskommt, ist das, was man typischerweise als Ersatz nimmt für Gradient gleich 0 im restringierten Fall. Das werden die sogenannten Karusch-Kuhn-Tucker-Bedingungen sein. Also 3, 2, 2. Die Karusch-Kuhn-Tucker, KT-Bedingungen. Also im Endeffekt alles, was wir machen werden, ist diesen Satz, das, was da steht, dieses Kriterium werden wir nochmal umformulieren und werden uns ein etwas griffigeres, zu dieser Geschichte äquivalentes Kriterium überlegen, was muss erfüllt sein in unseren Gradient G, Gradient F, Gradient H Geschichten, was muss erfüllt sein, damit diese notwendige Bedingung in einem Minimum gilt. Und die Idee wird dann später wieder sein, bei der unrestringierten Optimierung haben wir statt das Optimalitätsproblem direkt anzufassen, haben wir diese notwendige Bedingung Gradient gleich 0, zum Beispiel im Newton-Verfahren gelöst. Was wir hier machen werden, ist, wir werden die notwendige Bedingung so weit umformen, dass wir auch da so eine Art Newton-Verfahren drauf anwenden können. Das Erste, was wir dafür brauchen, ist der sogenannte Trennungssatz von Herrn Banach. Also wir werden ein paar geometrische Hilfssätze dafür brauchen. Und diese geometrischen Hilfssätze haben typischerweise eine eigenständige Bedeutung und eigenständige Namen. Und der erste ist dieser sogenannte Trennungssatz von Herrn Banach. Ja, ich fange ihn an. Wahrscheinlich werde ich ihn nur hinschreiben und zumindest anschaulich beweisen. Und den richtigen Beweis, den macht dann Herr Jahn mit Ihnen am Donnerstag. Der wird mich am Donnerstag vertreten. Also, was sagt dieser Trennungssatz? Angenommen, wir haben eine abgeschlossene konvexe Menge K. Und einen Punkt, der nicht in dieser Menge drin liegt. Also Sie haben einen Punkt und eine Menge und diese Menge ist konvex. Dann sagt uns der Trennungssatz, wir können diesen Punkt x und die konvexe Menge k können wir voneinander trennen und zwar voneinander trennen durch eine Ebene. Das heißt, es gibt eine Ebene oder eine Gerade im Zweidimensionalen, es gibt eine Gerade, mit der ich das x von dem k trennen kann. Das ist anschaulich, klingt das erstmal vernünftig. Es klingt auch vernünftig, wenn das k nicht konvex wäre, dann könnte ich das ja irgendwo nach oben und unten über das x drüber gehen lassen. Aber wenn das x konvex ist, dann würden Sie es zumindest nicht schaffen, hier irgendwie eine konvexe Menge zu malen, sodass Sie die nicht durch eine Gerade miteinander trennen können. Wie formulieren wir das mathematisch? Dass wir das trennen können durch eine Gerade, heißt, dann existieren ein Vektor μ im r hoch n und klein r in r, so dass μ transponiert x echt größer ist als r für das x, für diesen Punkt, aber μ transponiert y kleiner gleich r ist für alle y in k. Das heißt also, unser Trennungssatz hat die Form, μ transponiert x größer als r. Können Sie sich vorstellen, als Sie haben diesen Vektor x und Sie projizieren den auf einen Vektor μ drauf. Das heißt, das μ wäre gerade die Normale zu einer Geraden. Und malen wir die also nochmal neu. Dann würde das bedeuten, unser μ transponiert x größer als r wäre, Sie haben hier eine Gerade, malen wir den Nullpunkt nach hier, dann passt das besser mit den Vorzeichen. Und dann wäre unser μ transponiert x größer als r, da darf ich Ihnen die, damit wir das anschaulich schön haben, für die Mathematik macht das nichts aus, wir wählen einfach μ oder minus μ stattdessen, aber für die Anschauung finde ich das schöner, den Punkt x nach hier zu malen und wir malen uns die Gerade hier senkrecht rein. Dann wäre unser μ, könnten wir gerade wählen den Vektor, der hier normal steht, also gerade der Vektor in die erste Einheitsrichtung. Und dann wäre μ transponiert mal x, würde uns einfach rausgeben die erste Komponente von unserem Wert in x. Das würde uns also einfach das x1 rausgeben. Das heißt, wenn wir hier die x1 und x2 Komponenten haben, dann wäre an dieser Stelle hier das μ transponiert x wäre gerade r. μ transponiert x gleich irgendeine Zahl größer als r wären Geraden, die weiter rechts sind. μ transponiert x, irgendwas, was kleiner als r ist, sind Geraden, die weiter links sind. Und der Trennungssatz würde also gerade sagen, dass unsere konvexe Menge k, die liegt echt links von dieser Geraden, die ich hier durch x durchgemalt habe. Das heißt, die genaue Formulierung von dem Trennungssatz ist nicht, es gibt eine Gerade, die dazwischen passt, sondern die ist eigentlich, es gibt eine Gerade, die durch den Punkt x durchgeht und die Menge liegt dann echt auf der anderen Seite von dieser Geraden. Ja, und das Ganze gilt, also die Vorstellung gilt ganz genauso in mehreren Dimensionen und auch dann, wenn das μ nicht einfach der erste Koordinatenvektor ist, ansonsten wählen Sie sich einfach ein gedrehtes Koordinatensystem und dann hätten Sie die entsprechende Analogie dazu. Ja, es gilt noch ein bisschen mehr, wenn das k nämlich ein sogenannter abgeschlossener konvexer Kegel ist. Also wie könnte das sein, dass Sie einen konvexen Kegel hier haben? Konvex wäre der Kegel, also unsere Kegel müssen vor allen Dingen müssen immer durch die Null gehen. In unseren Kegeln ist ja alles drin, alle Vielfachen drin von einem Vektor. Also wenn das Ding nicht leer ist, sind noch ganz, ganz kleine Vielfachen drin. Das heißt, wenn wir hier einen Kegel haben wollen, dann müssten wir hier die Null mit reinnehmen. Dann, wenn er konvex sein soll, dann müsste er so sein, dass er nicht zu weit sich öffnet, damit also ich kann ihn nicht über 180 Grad öffnen, sonst wäre er nicht mehr konvex. Also malen wir uns hier einen konvexen Kegel hin. Wie ist das dann? Nun, dann können wir das Ganze immer so machen, dass unser Punkt x, und Entschuldigung, ich habe hier Unsinn gemalt, also ich muss hier nochmal zurückgehen. Ich habe gerade gesagt, dass die Gerade geht durch x durch. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben hier ja gerade stehen, wenn wir die Gerade μ transponiert x gleich r malen. Die wollte ich Ihnen hier ja eigentlich hingemalt haben. Dann ist diese Gerade μ transponiert mal x gleich r. Also alle Punkte hier auf der roten Linie erfüllen μ transponiert xi gleich r. An dieser Stelle hier r. Und dann ist das x eben so, dass das x würde entsprechend hier was mit noch etwas mehr als r erfüllen. Die wäre noch etwas weiter rechts, während das k voll auf der Seite liegt, wo μ transponiert xi kleiner gleich r ist. Stimmt das Bild auch. Ja, was wäre, wenn das K sogar ein Kegel wäre? Wenn das K sogar, das ist das, wo wir später drauf anwenden werden. Später wird es die eine Menge, diese konvexe Menge, da werden wir immer diese Kegel für einsetzen, zum Beispiel einen linearisierten Tangentialkegel. Stellen Sie sich den vor für den Moment. Angenommen, wir hätten die Geschichte, dann wüssten wir, ein Kegel müsste hier immer durch den Nullpunkt mitgehen. Das heißt also, dass wir unsere Gerade aber immer so wählen können, dass die Gerade, die die beiden Dinger trennt, dass die auch durch den Nullpunkt mit durchgeht. Das heißt, wir könnten unsere Gerade, wenn das ein Kegel ist, die könnten wir so wählen, dass unser R gleich 0 ist. Das heißt, die könnten wir so wählen, dass hier μ transponiert xi gleich 0 ist an, und wir immer noch den Kegel auf der einen Seite davon haben. Also ist K ein abgeschlossener konvexer Kegel, dann gilt die Aussage sogar mit klein r gleich 0. Ja, ordentlich beweisen wird Ihnen das Herr Jahn am Donnerstag, aber ich möchte Ihnen zumindest kurz die Idee schon vorstellen. Die Idee ist sehr anschaulich und letztlich ist der Beweis, den Herr Jahn mit Ihnen machen wird, ist auch nichts anderes als diese Idee umgesetzt in Formelsprache. Wie würden wir diese Gerade hier konstruieren, wenn wir in diesem Fall wären? Oder wie würden wir das, lassen Sie mich das nochmal neu malen, denn vielleicht kommt eine andere Gerade bei raus. Also angenommen, das wäre, ich hätte das hier konvex gemalt. Wir haben hier unsere Menge k, wir haben hier irgendwo unser x. Wie würden wir die beiden Mengen trennende Gerade finden können? Denn also wir können nicht irgendeine Gerade nehmen, denn die darf natürlich nicht durch k durchverlaufen. Bei der Geraden soll auf der einen Seite x sein, bei der anderen Seite k sein. Dann gibt es eine geometrisch sehr anschauliche Idee, die man haben könnte, wie wir diese Gerade finden könnten. Nun, wir könnten uns von dem x die Projektion auf k angucken. Also wir könnten uns denjenigen Punkt angucken in k, der am nächsten an x dran liegt. Also wir haben hier unser k und zumindest geometrisch von der Zeichnung her würden wir sagen, da muss es einen Punkt geben, der liegt am nächsten dran an dem x. Wenn wir diesen Punkt haben, dann würden Sie, ja, wenn das hier ein Vektorraum wäre, dann würden Sie den gerade durch Orthogonalprojektion erhalten. Nun, bei der konvexen Menge ist das nicht Orthogonalprojektion, aber auch bei der konvexen Menge würden Sie annehmen, dass wenn Sie dann zu dieser Verbindungsgerade hier eine senkrechte Ebene malen würden, dann darf diese konvexe Menge k es nicht schaffen, auf die andere Seite zu kommen. Denn wenn Sie das schaffen würden, dann hätte es ja Punkte gegeben, die noch näher an dem x dran gelegen hätten. Und das ist alles, was Sie am Donnerstag in dem Beweis brauchen werden. Sie werden zeigen, dass Sie einen Punkt immer auf eine konvexe Menge projizieren können. Das ist letztlich ein Minimierungsproblem über eine kompakte Menge. Das ist hier eine konvexe, kompakte Menge. Da ist irgendein Punkt dabei, der nimmt, also der Abstand von dem Punkt x ist eine stetige Funktion. Das heißt, auf so einer kompakten Menge nehmen stetige Funktionen ihre Minima an. Das heißt, Sie haben hier auf dieser konvexen Menge haben Sie immer einen Punkt, der liegt am nächsten dran an dem x. Und dann setzen Sie das an, nehmen sich den Punkt, nehmen die Verbindungsgerade zu x, nehmen das als Ihr Nü, dann haben Sie die entsprechende Normale, gucken sich diese Ebene an und dann müssen Sie eben noch nachrechnen, sauber nachrechnen, dass es das k wirklich nicht schafft, über diese rote Ebene zu kommen, weil es sonst näher an dem x dran liegen würde. Und da kommt gerade die Konvexität von dem k mit ins Spiel. Denn wenn das k nicht konvex wäre, dann wäre es ja durchaus möglich, dass hier hinten nochmal so eine Ausbeutung kommt, die nochmal die rote Ebene überschreitet. Und das geht aber nicht dadurch, dass das K konvex ist. Das heißt, da spielen Sie rum mit der Minimalitätseigenschaft in dem Punkt, die Konvexitätseigenschaft von den Punkten in K und kriegen damit raus, dass diese so geometrisch konstruierte Gerade tatsächlich eine ist, die die Sache erfüllt. Und was wir dann machen werden, ist, diesen Trennungssatz von Hahn-Banach anzuwenden auf einen ganz speziellen Kegel, auf einen speziellen Punkt und einen speziellen Kegel, die dann was zu tun haben mit unserem linearisierten Tangentialkegel. Und auf die Art und Weise wird das Ziel sein, dass wir diese Bedingung, die hier oben steht, mit dem es gibt keine Abstiegsrichtung in erlaubte Richtung können keine Abstiegsrichtung sein, dass wir daraus eine Menge von Formeln bekommen, die man später vernünftig implementieren kann. Also wir kriegen eine Menge von Formeln, die genau dann erfüllt sind, wenn diese Bedingungen hier erfüllt sind und diese Menge von Formeln. Das ist dann das, wie man typischerweise restringierte Minima sucht, indem man probiert, diese Menge von Formeln, diese Karosch-Kontucker-Bedingung dann zu lösen. Und in der Analysis haben Sie die Lagrange-Multiplikatoren kennengelernt. Im Endeffekt können Sie sagen, wird das so eine Verallgemeinerung werden von Ihren Lagrange-Multiplikatoren in der Analysis, eben noch erweitert um Ungleichungsnebenbedingungen. Ja, das geht dann, wie gesagt, am nächsten Donnerstag weiter und ich danke Ihnen fürs Zuhören.